Uli, wir sind vor dem Start der Saison sozusagen im Curling. Wie groß ist deine Vorfreude?
Wir sind, wenn ich das so sagen darf, sogar schon mittendrin. Also wir haben schon die ersten Wettkämpfe bestritten. Also unsere Wettkampfsaison, die dauert grundsätzlich mal. Wir fangen teilweise mit den Herren schon im August an und dann geht es eigentlich bis fast Mai, wo Wettkämpfe eigentlich auf internationalem Niveau gespielt werden und die Vorbereitung dementsprechend auch davor. Aber auf deine Frage zurückzukommen, Vorfreude ist immer da. Wenn so eine lange Saison vorbei ist, dann sehnt man sich auch mal so ein paar ruhige Wochen auch mal zu Hause zu sein. Aber dann im Sommer kribbelt es schon wieder, wenn es dann wieder losgeht. Genau, dann kann man schon sagen. Und ich freue mich, um das vielleicht noch zu ergänzen, insofern, weil wir so ein paar ja, heiße Eisen im Köcher haben. Also ich glaube, ja, wir sind so ein bisschen den Turnover haben wir hingekriegt jetzt langsam, ja.
Da kommen wir gleich zu, aber was mich mal interessiert, es gab ja im Sommer die Olympischen Spiele. Wie sehr guckt sich ein Bundestrainer Curling die Sportart im Sommer an und hast du dir irgendetwas von irgendeiner Sportart, von irgendeinem Kollegen, von irgendwelchen Sportlern rausgezogen, was du sagst, das ist auch etwas, was ich transferieren kann in den Curling-Sport?
Absolut. Also gerade diese Olympischen Sommerspiele waren ein absolutes Highlight. Ich habe früher schon immer gerne Olympia geschaut, egal ob Sommer oder Winter. Ich hatte dieses Jahr einfach ein bisschen Zeit, Luft, hatte auch das Vergnügen, dass meine Kiddos sind Zwillinge, die waren zwar auch schon volljährig, aber trotzdem so, mit denen haben wir wirklich viel geschaut, intensiv geschaut. Und natürlich hat die Begeisterung uns da genauso eingeholt. Es waren mal Spiele, so wie man sie sich vorstellt. Einfach mit der Begeisterung an den Strecken, in den Stadien, wirklich voll auch in Szene gesetzt. Und also für mich war das mal wieder so richtig Olympia, so wie es eigentlich sein sollte. Und ich denke mal, das haben die Medien ja auch in den vergangenen Wochen oft genug auch immer wieder dargestellt. Das ist, glaube ich, das, was wir uns alle ja auch hoffen von Olympia und wünschen. Und diejenigen, die schon mal dabei waren, die wissen, was es bedeutet, sage ich mal, das auch wahrzunehmen, wenn so die Begeisterung da ist. Und für mich war wirklich, also der Transfer auch auf die Athleten, mit denen ich tagtäglich arbeite, schon auch so Themen wie also mir ist zum Beispiel jetzt auch eine australische Hochspringerin da, einfach so, das sind so mentale Themen. Das ist so, bei uns ist die Pre-Shot-Routine, wie wir sagen, also einfach, wie gehe ich in den Wettkampf rein, wie kann ich meine Leistung abrufen. Und das schaue ich immer ganz gern. Tennis ist für mich dann auch so ein Thema. Mentales Monster, Djokovic, einfach, wie die durch diese Krisen gehen. Wir haben ja auch relativ lange Spiele, viel Zeit nachzudenken. Und so Themen, da kann man sich schon viel abschauen, vor allem wenn man natürlich so ein bisschen Background-Wissen hat, was da auch vorgeht bei den Höchstleistungen. Was macht die Besten der Welt dann zu Champions? Und das sind teilweise wirklich kleine bis Riesenschritte im mentalen Bereich. Und das kommt nicht mal einfach so um die Ecke, sondern das muss man sich auch hart erarbeiten. Und da schaue ich schon immer, dass ich so ein bisschen Transfer auch hinbekomme zu meinen Athleten, ja.
Ich glaube, es gäbe ja technische Voraussetzungen durchaus. Könnte man nicht Curling auch als Sommersport bezeichnen? So am Eiffelturm wäre doch ganz geil gewesen,
Also
oder?
die Location wäre super. Also ich hatte auch mal vor ein paar Jahren mal eine gute Idee, die war kurz vor der Umsetzung. Da hätten wir das Ganze zwar auch auf Eis, aber wir hätten es Munich Terminal 2, das große Gebäude, wenn man sich das vorstellt, wollte man sowas machen im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2018. Das hat sich dann aus diversen Gründen ein bisschen zerschlagen, aber das ist natürlich so ein Hotspot, den man sucht. Also sprich auch gerade, wenn wir so am Rand stehen mit unserer Sportart, wo man sagt, okay, wo kriegt man die große Bühne? Und genau solche Locations braucht man. Also es gibt gut Beispiele, wo man in Kaufhäuser gegangen ist. Sowas kann man umsetzen. Man muss aber sich halt schon vor Augen führen, dass wir in unserem Sport auf dem Niveau, den wir betreiben, auf dem Niveau, wo wir es betreiben, einfach ganz besondere Eisbedingungen brauchen. Die sind sehr anfällig für äußere Einflüsse. Und wenn ich da Open Air habe, wenn ich da kein Dach drüber habe, da regnet es, da friert es an, das ist für uns eigentlich absolutes No-Go. Da haben wir dann eher Verhältnisse, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, dann sind wir eher beim Eisstockschießen, wo einfach die Eisbedingungen nicht so entscheidend sind, weil mit unseren Spielgeräten, also diese Granitsteine, die brauchen einfach wirklich eine spezielle Beschaffenheit der Eisoberfläche, damit die auch so filigran laufen, wie sie es machen, wie man es im Fernsehen sieht.
Uli, wir sind mittendrin im Curling. Ich glaube, eigentlich kennen es alle. Man nennt es ja auch Schach auf dem Eis so ein bisschen. Nichtsdestotrotz hast du jetzt mal eine knappe Minute, um uns mal diesen Sport ganz kurz vorzustellen.
Ich versuch's. Also der Sport ist im Endeffekt eine Mannschaftssport, ein Teamsport. Das zeichnet ihn aus. Minimum sind es zwei Spieler. Es gibt eine neue olympische Disziplin, ein Mann, eine Frau. Das gleiche Prinzip eigentlich dahinter. Und dann das klassische Curling sind vier Personen, in dem Fall vier Männer, vier Frauen. Jeder Spieler hat im Endeffekt zwei Steine, sind diese Granitsteine, zu spielen. Und das ist eine festgelegte Reihenfolge. Also insgesamt sind vier mal zwei, sind acht Steine pro Mannschaft im Spiel. Und dann gibt es auf einer Spielfläche, Eisfläche, das sind gute 40 Meter. Das sind zwei Zielkreise aufgezeichnet und man spielt abwechselnd mit der gegnerischen Mannschaft diese Steine in diesen Zielkreis hinein. Wobei die Spielfläche auch erweitert ist. Das ist dann so ein Rechteck, das aufgezeichnet ist auf dem Eis und ist dann schon der Spielbereich. Man spielt aber jetzt nicht immer gleich in die Mitte, sondern man baut das Ganze taktisch, strategisch auf. Man versucht, man kann eben die Steine auch, sage ich mal, in die Kurve bringen. Also man gibt dem Stein auch immer eine Rotation mit. Der dreht sich um die eigene Achse. Und wenn ich eine Linksrotation habe, dann macht er eine Linkskurve. Wenn ich eine Rechtsrotation mache, im Zweifel dann natürlich die Rechtskurve, dann kann ich das Ganze, und das macht uns vielleicht besonders, ich kann das Medium, den Stein, den kann ich beeinflussen. Also nachdem der Spieler, da gibt es eine Linie, da muss er ihn loslassen, dann kann ich den Stein, den Lauf des Steins noch beeinflussen. Ich kann ihn gerade halten, ich kann ihn auch verlängern. Und das ist auch sehr abhängig natürlich von der Physis, also sprich von der Athletik und auch Technik, der sogenannten Wischer. Das heißt, zwei Leute können diesen Stein dann begleiten und auf Kommandos, teilweise machen sie es länger, eine eigene Entscheidung, was die Länge anbelangt, aber halt auch von der Richtung. Das ist dann der Stratege, der Skip, der auf der anderen Seite steht, sowas wie ein Captain, der dann auch diese Linienkommandos gibt. Also ich habe sehr viele Möglichkeiten und jetzt kommen wir dann so zu diesem Vergleich Schach und Curling. Ich sage, der hinkt immer ein bisschen. Es ist sehr viel Taktik, Strategie dabei, aber eine Schachfigur, die kann ich auf dem Brett ziehen. Relativ einfach. Wenn ich weiß, wo ich sie hinziehe, mache ich es gut. Bei uns liegen einfach diese 40 Meter Distanz dazwischen und sehr viele Unwägbarkeiten und die muss ich beherrschen. Und das ist sehr viel Technik, dass ich den Stein zielgenau spielen kann. Es ist sehr viel Athletik dann mittlerweile, wie ich den Stein bearbeiten kann und natürlich dann sehr viel Kommunikation, dass ich als Vier-Mann-Team oder Vier-Frau-Team diesen Stein wirklich so zielgenau wie beim Billard so Winkelstöße hinbekomme und das. Und das ist dann eigentlich diese Komplexität, die diesen Sport dann am Ende auch so faszinierend macht, wenn man ein bisschen mehr weiß. Und ich kann nur jedem mal empfehlen, wenn irgendwo, ich weiß, wir haben die Gelegenheiten nicht mehr so in Deutschland, aber es gibt schon ein paar Anlaufstellen, das mal auszuprobieren und die Erfahrung zeigt es mir. Ich bin jetzt da, ich weiß nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich über 40 Jahre auf jeden Fall da dabei. Es ist immer wieder dieser Aha-Effekt, wo ich sage, das hätte ich mir nie so vorgestellt. Trotzdem hat man das Gefühl, ich gehe mal zum Curling und habe es gespielt. Also der Einstieg ist relativ leicht. Diese Präzision, die wir im Leistungssport an den Tag legen, die braucht dann halt doch viele Jahre, um dann auch hinzukommen. Ja.
Du hast da schon Begriffe genannt für einen guten Curling-Spieler, Curling-Spielerin. Welche Skills sind da erforderlich? Du hast da schon über Athletik geredet, aber auch diese mentale Stärke, die du brauchen kannst, Konzentrationsfähigkeit. Was ist da das Wichtigste? Vielleicht sogar auch prozentual, oder ist das, oder hat der eine mehr die mentale Stärke und der andere ist mehr der Athlet? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich gehe noch einen vorneweg. Nochmal, das Grundlegende ist sicherlich die Technik. Ich brauche eine Grundtechnik, dass ich überhaupt die Spielzüge auch spielen kann. Und wenn ich die Technik mir erarbeitet habe, dann kommt irgendwann auch die Präzision dazu. Das heißt, ich kann mein Potpourri oder mein Repertoire an Spielzügen, die ich spielen kann, die wird natürlich größer und dementsprechend kann ich meine Taktik auch anlegen. Und dann kommen wir irgendwann in den Bereich, wo natürlich dann es entscheidend ist, weil man sagt, man Weltspitze, die levelt sich dann irgendwann und dann ist es wie in anderen Sportarten auch, wo dann der mentale Bereich dann einfach nochmal entscheidender wird. Und ich hatte es eingangs auch schon mal gesagt, bei uns, wir haben schon das Thema, von der Herangehensweise sind wir relativ eine Individualsportart. Das heißt, der Spieler, der sitzt in dem Heck, das ist diese Abschlussposition und weiß, ich muss jetzt diesen Stein, diese Aufgabe lösen. Da ist viel Druck. Wir spielen hier in Europa bei nicht so viel Zuschauern. Aber ich habe es jetzt letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft Herren in Ottawa wieder erlebt. War mal wieder eine schöne WM. Da ist volle Hütte, 6000 Zuschauer, richtig laut, vier Bahnen parallel. Da ist richtig, richtig Stimmung drin. Und das musst du abrufen können. Da musst du auch komplett bei dir bleiben, dass du sagst, okay, diese Aufgabe, die kann ich lösen, ich weiß, wie ich sie spielen muss. Und dann ist der mentale Bereich sicherlich ein großer Faktor. Das kann man lernen. Dann kommt natürlich dann diese teamdynamische Geschichte dazu. Und das ist vielleicht diese Besonderheit. Wir sind eine Teamsportart, wo natürlich auch Emotionen drin sind. Da kommen auch Aggressionen, die kann ich nicht so einfach abschütteln. Das heißt, ich muss mit Misserfolg umgehen können. Aber in dem Fall, ich bleibe es jetzt mal so ein bisschen, oder sag's mal ein bisschen lapidar, keinen Eishockey-Gegenspieler oder Fußballspieler, den ich mal über die Klinge springen lassen kann oder an die Bande. Ich muss mit dem auch fertig werden. Also man sieht dann gerne mal die Spieler, die lassen mal den Besen aufs Eis knallen und solche Sachen. Also irgendwie muss ich da klarkommen. Und das sind auch mentale Themen, dass ich eine Souveränität ausstrahle, auch wenn ich vielleicht gerade eine Krise durchlaufe. Also es wird immer wichtiger, je mehr ich da auch in dem Weltelitebereich da unterwegs bin. Definitiv. Also prozentual, ich kann es dir nicht sagen, es ist so eine Verschiebung. Technik sicherlich am Anfang mitentscheidend. Die Athletik kommt mittlerweile, dass ich die Spielzüge, die Steine auch spielen kann, auch massiv dazu. Und dann kommt am Ende natürlich das Mentale obendrauf. Also dritteln tut sich's nicht. Wahrscheinlich sowas wie 60, 20, 20 oder dann verschiebt sich's irgendwann, ja.
Es ist ja eigentlich schon irgendwie eine traditionsreiche Sportart. Den Verband gibt es seit 1966. Ich habe gelesen, sogar im 16. Jahrhundert wurde zum ersten Mal Curling gespielt.
Genau, ja.
Wahnsinn. Erweiterte Weltspitze findet man auch die Deutschen. Ich habe mal geschaut, Platz 9 Männer, Platz 12 Frauen, Mixed, Platz 10. Das ist ja wirklich schon auch relativ gut. Aber, jetzt hast du mal Kanada gesagt, da gibt es über 800.000 aktive Curler und Curlerinnen. In Deutschland sind wir da weit, weit von entfernt. Da liest
Ja.
man so Zahlen von 750.
Ja,
Warum
das ist,
ist
Entschuldigung,
das?
ja.
Ja, warum ist das so? Warum ist der Unterschied so groß? Was brauche ich denn dafür? Ist es dann doch zu komplex, zu kompliziert, diese Sportart zu entdecken und zu spielen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ist eine Frage, die trägt mich jetzt mein ganzes Curling-Leben die trage ich mit mir rum, weil der Einstieg, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, der ist jetzt per se nicht so schwer. Ich brauche natürlich die Anlaufstelle. Ich kann auf jeden Fall, wenn ich das habe, kann ich hingehen und kann es spielen und habe das Gefühl, ha, ich habe Curling gespielt. Also wenn ich jetzt vergleiche mal in die Schweiz gehe, in der kleinen Schweiz gibt es über 40 reine Curlinghallen. Die schauen so ein bisschen aus wie so Tennishallen. Da ist man hinter Glas, hat man ein schönes Restaurant dabei, da ist dann die Spielbahn vor einem und hat auch diesen sozialen Charakter dann im Hintergrund noch. In Hamburg, in Deutschland gibt es mittlerweile von diesen reinen Curlingflächen fast nur noch drei bis, ja, man kann sagen drei eigentlich. In Hamburg ist eine sehr schöne Curlinghalle, dann gibt es sowas noch in Schwenningen und dann gibt es sowas noch in der Nähe von Baden-Baden. Wir in Füssen am Bundesstützpunkt, ja, das ist eine Trainingsfläche im Endeffekt, da kommt es nicht. Also ist auch, also drum sagt man, okay, ist vielleicht die vierte reine Curlingfläche. Ansonsten sind es Arenen. Und dann geht es schon los, dass diese Kompliziertheit, wo ich sage, okay, A, brauche ich natürlich Eiszeiten. Das ist dann immer eine Sache, wie ist der Druck, wie viele Aktive habe ich da, dass ich auch gute Zeiten bekomme. Ist schwierig. Dann sind die Eisbedingungen oftmals nicht so gut. Ich weiß noch, in meinen Studentenzeiten damals habe ich auch in München ein Training Montagabend irgendwann in der Eissporthalle, im Olympia-Eissporthalle in München da abgeliefert. Das sind dann Tamponi-Eisbedingungen, das ist für einen Anfänger noch ganz gut und irgendwann später ist es dann mehr Bockfahren, als dass ich da sage, ich bin wirklich auf einer Curlingbahn. Das ist aber trotzdem für den Einstieg nicht so das Thema. Ich sage, diese Angebote und diese Phasen haben wir schon mal durchlebt. Jetzt gehe ich ein bisschen zurück, Zeitsprung. Ich hatte damals das Privileg, 98 erstmal bei Olympia mit dabei zu sein für Deutschland und dann in der Folge diese ersten Olympia-Touchdowns, da hatten wir immer dieses große Fenster und da war dieser wirklich dieses Interesse schon sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen, Curling hat da geboomt, aber diesen ersten Run, was Olympia mit sich brachte, den konnten wir damals aufgrund unserer Größe auch von Anlaufstellen nicht wirklich bewältigen. Trotzdem hat es dann so ein bisschen schon über mehrere Jahre eigentlich gut angehalten. Wir sind dann aber, muss man ganz ehrlich sagen, sportlich und das ist losgegangen mit dann 2014, das letzte Mal bei Olympia vertreten gewesen. Und dann verlierst du halt auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen, den Fokus von der Sportart, wo dann auch Leute Interesse finden, das möchte ich mal ausprobieren. Die ein oder anderen haben sowas vielleicht mal im Ausland mal kennengelernt und da mal Zugang gehabt. Aber bei uns in Deutschland ist dieses mediale Interesse natürlich dann schon noch ziemlich nach hinten runtergegangen. Jetzt Noch ein Beispiel, wo man sagt, so ein bisschen verpasste Chancen, das ist mir so ein bisschen wichtig, was schade ist, wo wir sagen jetzt in München diese verpasste Olympiabewerbung 2018, 2022 nehme ich mit, wo wir gesagt hätten, hätten wir jetzt so im Wege der Legacy, hätten wir jetzt eine schöne Curlinghalle direkt in München im Olympiapark angedockt, wo jetzt das SAP, die SAP-Arena steht, da wäre damals auch eine Curlinghalle entstanden. Und das sind so Zentren, die man einfach braucht, wo man auch Leute mal, ja, sage ich mal, betreuen kann, Anlaufstellen, viel Publikumsverkehr. Köln zum Beispiel hat einen tollen aktiven Verein im Rahmen des KIKs. Also, aber halt auch nur eine Eistrainingsfläche. An dem scheitert so ein bisschen. Das ist die Hürde, wo ich sage, es gibt nicht so ganz den Zugang. Noch dazu ist natürlich das Angebot vielleicht von Manpower nicht ganz da. Es gibt andere Beispiele, wo es extrem boomt. Und vielleicht ein prominentes Beispiel sind die USA in dem Bereich. Gut, die haben eine Goldmedaille gewonnen. Und dann kommen dann die Superstars, NFL-Spieler hinten drauf, die es für sich entdeckt haben und das Ganze pushen, medial pushen. Und da entsteht eine Curlinghalle nach der anderen gerade. Es ist wirklich ein Live-Prozess, der da stattfindet. Und so ein Startthema oder vielleicht auch ein Investment von irgendjemandem, der sagt, hey, das ist cool, das ist ein Sport, das ist ein neues Feld, das kann ich auch freizeitmäßig anbieten. Das ist das, was wir brauchen würden. Ich bin da so ein bisschen durch mit dem Thema, nicht weil ich sage, ich glaube nicht mehr dran, weil ich da einfach zu sehr gebunden bin. Aber ich war eine Zeit lang da, da war ich ein bisschen positiver, dass wir sowas mal gewuppt kriegen, ja.
Wir sehen ja an einer Sportart wie Paddel, dass es ja funktioniert, wo auf einmal
Ja.
überall Paddelplätze, wie heißt es immer, die auf einmal irgendwie wachsen überall in allen Städten. Aber ich glaube, wenn du sagst, alle 4 Jahre eventuell im Fokus, dann sitzen tatsächlich Millionen und sagen, ey, das ist ja ein geiler Sport. Aber du musst ja dann eben auch was bieten. Du musst dann eben auch diese Hallen dann ja eigentlich schon haben, weil wenn dann einer Bock hat, Curling zu spielen, einer, der irgendwo, ich sag's jetzt mal ganz blöd, im deutschen Nirvana lebt, der Curling spielen will, was hat er denn für Chancen? Wenn du sagst, es gibt gerade mal drei, der fährt ja nicht mal eben nach Hamburg, um mal ein bisschen Curling zu spielen, der hat ja dann verloren.
Das ist eben schon genau diese Hürde, die ich meinte, die ist schwierig. Also es gibt schon verteilt, es gibt in Chemnitz Curling, es gibt in Berlin, es gibt diese Vereine. Also da kann man einfach mal im Googlen Deutsche Curling Verband Website, da gibt es, also es gibt schon verteilt in Deutschland Möglichkeiten, Curling zu spielen, aber natürlich nicht immer um die Ecke, nicht in dieser infrastrukturellen Ausrichtung, wenn man es mal sieht, eben die Schweiz habe ich genannt mit über 40 Hallen, die kleine Schweiz, wir haben jetzt gerade mal 3 bis 4. Dann weiß man schon, wie ausgedünnt das eigentlich ist. Wenn ich da denke, München hatte mal vor 30, 40 Jahren 4 oder 5 Clubs, Vereine, es waren zwar kleine Clubs, aber die haben halt gespielt, das war dieses Soziale. Und das ist halt auch so eine Tendenz. Wir fokussieren uns sehr auf den Leistungssport. Die Breite geht auch dadurch leider ein bisschen verloren. Trotzdem, die Hoffnung stirbt nicht immer zuletzt. Es ist halt so ein, ich glaube, wir brauchen wieder so einen frischen Move, und ich denke, der Weg führt für uns eigentlich nur in einen Bereich rein, wenn wir es schaffen, vielleicht in so Zentren, sei es jetzt Frankfurt, sei es jetzt, also in dem Frankfurter Raum, aber Großraum oder jetzt mal in München, den Sport in ein Stück weit zu etablieren als das, was er auch ist, nämlich ein sehr sozialer Sport. Das heißt, ich habe eine relativ, wenn die Infrastruktur steht, eine relativ geringe Einstiegsschwelle, und dadurch eigentlich kann ich auch eine Masse kreieren. Und das ist das, was uns halt momentan, an dem scheitern wir so ein bisschen. Und so ist es zum Beispiel jetzt Oberstdorf, Füssen, das sind so Standorte, das sind so klassische Trainingshallen. Und da hast du natürlich vom Einzugsgebiet bist du da sehr spezialisiert, noch dazu in Konkurrenz mit sehr vielen anderen attraktiven Wintersportarten. Wir müssten eher mal so ein bisschen weg von den Bergen, mal ein bisschen in den Norden kommen, da wäre es gut. Hamburg ist ein Leuchtturm, wo man sagt, wunderbar, schöne Halle, die schönste eigentlich. Die sind vielleicht aber auch ein Stück weit, ja, von der Ausrichtung her, nicht weil sie exklusiver sind, aber es gibt einfach ein bisschen auch finanzkräftigere Menschen, die das Ganze auch stützen. Das heißt, aus dem Selbstzweck raus müssen die gar nicht so offensiv umgehen, dass da auch Leute kommen. Trotzdem kann ich da nur jedem empfehlen, Hamburg ist ja groß, da mal vorbeizuschauen. Also, weil es echt eine tolle Sportart. Und die machen so tolle, auch so Medienevents zum Beispiel. Jedes Jahr HSV Handball, HSV Fußball. Kickers, die haben da immer so ein Promi-Curling dann auch, und gab es ja auch in den Medien genug Beispiele, wie schnell man eigentlich Curling mal, also war ich auch oft involviert, einfach machen kann. Ein bisschen ausprobieren und dann geht das schon.
Du hast eben mal auch das Wort benutzt, Eisstockschießen. Wie verwandt ist das? Oder könnte man nicht Eisstockschießen als Lokomotive nutzen, um Curling größer zu machen? Zum Beispiel, um dann eben in diesen Städten mal so eine Eisstockbahn aufzubauen, damit die Leute schnuppern können, um dann zu sagen, das ist eigentlich geil, um dann zu sagen, aber wenn du es richtig machen willst, kannst du nur Curling spielen.
Ich schiebe mal eins vorne weg. Das Interessante ist, dass uns die Eisstockschützen eigentlich um unseren olympischen Status extrem beneiden. Das ist so dieses Interessante. Im internationalen Fokus, in der internationalen Wahrnehmung ist Curling viel bedeutsamer wie Eisstockschießen. Und an dem scheitern sie, weil sie diese Ausdehnung, die internationale Ausdehnung nicht haben. Das ist so deren Problem. Die sind hier bei uns im Alpenraum extrem populär und weit verbreitet, aber international gesehen einfach nicht so. Um auf deine Frage zurückzukommen, die Gemeinsamkeit von Eisstockschießen und Curling ist im Grunde, dass wir jeweils ein Medium irgendwo auf dem Eis bewegen und an einem Ziel annähern. Und ich möchte nicht sagen, das war's schon, aber ich stelle mich genauso blöd oder beschränkt an beim Eisstockschießen wie vielleicht ein Eisstockschütze beim Curling. Also wir hatten in Füssen oft genug, auch in früher schon mal so Versuche, und es sind einfach zwei unterschiedliche Sportarten, die aber jetzt keine Berührungsängste haben sollten. Also ich bin da sehr unverkrampft und ich habe da höchsten Respekt, wo es dann auf Weiten geht, was die dann nicht alles machen, auch die Präzision. Also ich glaube, jede Sportart hat sowas für sich. Aber ich gehe den Gedanken mit, wenn ich zum Beispiel so in einem Münchner Biergarten sehe, um die Weihnachtszeit, wo es dann, ich nenne jetzt keine Brauerei, aber im Endeffekt in dem Biergarten so eine Bahn aufgebaut haben. Total cool. Und aber genau sowas passiert simultan in New York, in Toronto, wo die im Winter so eine Bahn, eine Curlingbahn aufbauen und dann das anbieten. Also es geht, es ist überhaupt gar keine Frage. Und wir haben es ja auch oft genug schon erlebt. Ich war schon in München, Terminal habe ich schon mal genannt, haben wir so mal so eine Promi-Aktion gehabt. Wir waren in Kaufhäusern, wir waren Deluxe-Aktion. Also wo ein Wille ist, gibt es Wege, gibt es auch technische Möglichkeiten, solche Bahnen zu installieren. Man braucht halt Partner, um das auch umzusetzen. Aber im Grunde da so auch Leute auch anzusprechen und zu begeistern, ist es sicher ein Weg. Noch dazu gibt es sogenanntes, nennt sich Floor Curling, gibt so ja, Kunststoffbahnen ein Stück weit, wo man so ein bisschen es simulieren kann. Das ist auch ein sehr feines Ding. Ich warte noch, dass unser Verband mal da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und vielleicht sowas auch mal macht. Also in anderen Nationen werden da aktiven Promo-Aktionen an Schulen getan und so weiter. Selbst wenn ich jetzt sage, in Nigeria spielen sie Curling, die haben jetzt
Da
auch
wollte ich
kein
gerade
Eis.
hinkommen, da wollte ich gerade hinkommen. Also zum einen, genau, der Sprung, es gibt ja Wintersportarten, die auch im Sommer stattfinden. Sommerbiathlon, Skilanglauf gibt es im Sommer, es gibt Skispringen, Sommerskispringen. Wenn man eine andere Fläche hätte, möglicherweise könnte man ja tatsächlich auch im Sommer spielen. Ne? Oder ist es aber wirklich auch nicht dran zu
Das
denken, du brauchst Eis, gehört dazu.
ja.
Ne?
Das Problem ist, sind einfach, ich versuche jetzt da nicht zu so sehr abzudriften, weil es dann sehr komplex wird, aber es ist eine Physik am Ende des Tages. Das heißt, das Medium Curlingstein in der Kombination mit Eis funktioniert mit dieser Rotation. Und ich kenne keine Oberfläche, die das, also ich kenne keine, da müsste mich ein Physiker vielleicht korrigieren. Wenn ich jetzt, ich gebe mal ein Beispiel, wenn man jetzt mal einfach ein Glas nimmt und das auf so einem typisch glatten Tisch, Bartisch oder was, so am Tresen oder mal so dreht. Wenn ich das mit der Linksrotation drehe, dann dreht sich das Glas rechts weg. Also das macht eine Rechtsfahrt. Beim Curling ist es ja genau andersrum. Das heißt, es sind physikalische Themen, die da passieren. Das heißt, diese Simulierung von Curling geht nur im Wege von dann geradeaus. Es gibt so diese Spiele, so ähnliche Formen gibt es. Aber diese Oberfläche ist schwierig. Was wir gemacht haben, mal mit einem sehr guten Partner, der ist auch im Skisprung aktiv, eine sehr findige Firma, die Industriekeramik fertigt, dass wir die so Flächen, also das ist ja eigentlich der Curlingstein ist ein Naturprodukt, das ist Granitstein, sehr hochwertiger, sehr kompakter, und diese Lauffläche nutzt sich natürlich dementsprechend ab. Und dann waren die recht findig und haben gesagt, okay, wir können das ja auch ersetzen, diese Lauffläche durch einfach Keramik. Und wenn man es jetzt mal spiegeln würde, man würde jetzt vielleicht eine sehr hochwertige, irgendwie keramikglatte Fläche schaffen, wo so ein Curlingstein vielleicht drauf laufen könnte, wäre ein Thema. Wir haben aber darauf festgestellt, dass das Ganze dann doch beschränkt ist, nicht ganz so funktioniert und ich glaube wohl eher nur beim Stein anwendbar ist, aber bei der Fläche wird es, glaube ich, noch mal komplexer. Aber das sind so Themen, ich glaube, da gibt es noch keine Lösung, weil dann wäre sie schon da. Dann wird sie vielleicht jetzt nicht aus Deutschland kommen, aber es gibt sie nicht. Und deswegen geht man dann auch teilweise energieintensiv halt auch. Wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht draußen sein müssen, aber wir gehen halt in die Halle und wir trainieren genauso schon im Sommer. Bei uns hat die Eissaison im Juli angefangen. Also da sind wir bereits am Trainieren, um dann unsere Kaderathleten halt auf Vordermann zu bringen. Ja.
Wunderbare Überleitung, Kaderathleten. Wir stehen vor einer WM. Ab nach Schottland, Aberdeen, WM Mixed, ne?
Ja, mixed, ja.
Ist doch jetzt, ne? Und da habe ich nämlich auch mal geguckt. Und da bin ich auf Nigeria gestoßen, auf die Philippinen, auf Kenia, auf Puerto Rico. Hätte ich ja nie mitgedacht. Ich hab geschmunzelt. Curling, Nigeria, geht das?
Also man muss da ein bisschen dazu sagen, natürlich, das ist wie in anderen Sportarten auch. Gibt es ja prominente Vertreter, irgendwelche Fürsten, Grafen, die dann für Monaco starten oder die, in dem Fall ist es ja sogar, das war jetzt ein falsches Beispiel, aber wie es der Hubertus von Hohenlohe für Mexiko Ski gefahren ist. Es sind dann nicht solche extremen Geschichten, aber schon solche, wo zum Beispiel, Menschen, die an der Staatsangehörigen gehört, Nigerianer oder ich weiß es früher schon, auch Australier, die teilweise ausgewanderte Kanadier waren, die dann für Australien gespielt haben. Wir haben eine tolle Geschichte in Deutschland, wo Griechen, die in Düsseldorf gelebt haben, für Griechenland dann bei Europameisterschaften schon in den frühen 2000er Jahren gestartet sind. Also manchmal sind solche Geschichten dahinter, aber natürlich brauchst du dann auch mehr. Es sind dann auch wirklich, also Nigeria Curling existiert. Was die Philippinen anbelangt, ist es wirklich so, dass es ehemalige Schweizer Top-Curler sind, die eben auch den philippinischen Pass haben, die sich da jetzt nochmal so ein Olympia-Ticket sichern wollen. Also da sind solche Geschichten. Trotzdem ist die Ausbreitung da, die Infrastruktur ist da. Und wenn man natürlich nach Asien geht, da muss man auch sagen, also das ist irre, was da sich über die letzten 20, 30 Jahre entwickelt hat. Japan war schon sehr früh dabei, aber wenn man Südkorea dazu nimmt, China, riesengroß, was da natürlich wissen wir alle, wie das dann auch politisch dann, sage ich mal, forciert wird im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele in Peking. Da war ein Riesenmove drin, in dem Bereich. Also der Sport hat sich da international schon extrem entwickelt. Und diese angesprochene Weltmeisterschaft Mixed ist, und das ist auch nicht despektierlich gemeint, aber so eine offene Weltmeisterschaft, das ist für uns jetzt auch vom Verband her eher ein Breitensportthema. Das sind schon tolle Athleten da, ist aber jetzt nicht im Fokus von Kaderathleten. Das heißt, bei uns starten ehemalige tolle Kaderathleten, die aber halt nicht mehr in dem Trainingsbetrieb so drin sind, die alle ihre Leistung gemacht haben. Also es ist schon so ein bisschen so eine Plattform, wo man sagt, teilweise sind sehr ambitionierte Athleten dabei, teilweise aber auch eher so dieses Publikum. Und es ist ein schöner Event. Toll, auf jeden Fall in dem Fall, wenn wir da von den Hamburger Curlern vertreten. Sven Goldemann zum Beispiel ist auch ehemaliger Olympionike 2014 für Deutschland am Start gewesen und noch ein paar mehr. Ich glaube, das ist gut. Ich beschäftige mich persönlich mit anderen Themen, was jetzt, wie gesagt, weil man sich nicht einfach aufteilen kann. Also deswegen ist der Einstieg für uns jetzt da die erste WM, ja, und wie ich bin aber jetzt schon ein paar Wochen weiter bei der Europameisterschaft in Loja. Das ist für uns wichtig.
Genau, das habe ich auch aufgeschrieben, dann im November in Finnland. Das ist für dich der erste wichtige Höhepunkt. Du hast am Anfang gesagt, es gibt so ein Turnover. Es geht wieder aufwärts mit dem Curling-Sport, was die Leistung angeht. Woran hast du es festgemacht?
Ich mache es daran fest, dass wir sagen, wir haben jetzt wirklich, also vor allem leider muss man sagen, im Herrenbereich, wir waren vor ein paar Jahren im Damenbereich weiter, da waren wir wirklich an der Weltspitze dran. Da muss man sagen, wir wirklich durch ein bisschen Pech, auch ein bisschen Eigenverschulden, haben wir die Olympia-Qualifikation verpasst. Im Endeffekt war es wie immer im Curling dann ein entscheidender Stein, der nicht gekommen ist. Dann wären wir dabei gewesen, noch dazu Corona geschwächt, mit nur drei Athletinnen am Start gewesen. Und das war so ein bisschen so ein Setback. Aber im letzten Zyklus hat sich da im Damenbereich das Ganze leider ein bisschen, ja, Umbruch. Wir denken eher im Damenbereich Richtung 2030. Im Herrenbereich haben wir dagegen, wo die Konkurrenz sicherlich noch mal eine Ecke schwerer ist, jetzt mittlerweile 10 Athleten drin, wo ich sage, die sind auf jeden Fall an der Weltspitze dran. Daraus können wir gut 2 Teams bilden, wo wir jetzt auch im Frühjahr einen richtig tollen Erfolg, das erste Mal wieder seit 20 Jahren in den Playoffs gewesen, also Top-6-Platzierung bei einer Weltmeisterschaft. Wir sind dann Fünfter geworden mit einer ganz jungen Mannschaft, muss man auch sagen. Wir haben noch Junioren-Weltmeister gespielt im Frühjahr. also vier davon. Und dann ist ein erfahrener Athlet dabei mit Mark Muscatewicz als Skip, der mit seinen jetzt 28 Jahren da schon ein bisschen der Leader ist. Aber die anderen wirklich sagen da, das war mal wieder ein Ausrufezeichen. Und das hat uns in die Position gebracht, für die Olympia-Qualifikation jetzt für Milano Cortina 2026, dass wir mit einer weiteren Top-8-Platzierung bei der nächsten Weltmeisterschaft eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen können, dass wir wieder bei Olympia dabei sind. Und das ist so, wo ich meine, wir sind dran. Wir haben es noch nicht ganz gesaved, aber wir sind auf einem guten Weg. Wenn jetzt nicht irgendwas schief geht, dürfen wir schon auch ein bisschen selbstbewusst sein und sagen, okay, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen natürlich jetzt eine Europameisterschaft spielen, wo wir uns sicher für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dann dort die letzten Olympiapunkte noch holen. Und dann hätten wir das Ticket gelöst. Mixed Doubles kommt bestenfalls noch oben drauf. Auch da sind wir so in einer guten Ausgangsposition und nicht ganz so. Da braucht es vielleicht noch ein besseres Ergebnis. Und dann haben wir immer noch den Olympic Qualifier, der ist dann im Dezember nächsten Jahres, also 25 im Dezember, wo wir nochmal vielleicht ja, die letzten zwei Plätze jeweils ergattern können. Und das ist so ein bisschen, wo wir sagen, das hat gebraucht. Man muss auch sagen, ich will es jetzt gar nicht an meiner Person festmachen, aber so von der Zeitschiene her, ich bin 2018, habe ich beim Deutschen Curlingverband angefangen. Und die Jahre davor hat man so ein bisschen den Stiefel gemacht, den man halt, wo man halt auch erfolgreich war. Man hat halt so mit vielen erfahrenen Athleten immer noch gearbeitet und auch ein bisschen verpasst, eigentlich darunter was aufzubauen und Athleten heranzuführen. Und wir haben dank vieler ehrenamtlicher, toller Stützpunkttrainer jetzt wirklich sehr tolle Athleten herangezogen, die auch bereit sind. Und das muss man auch, darf man nicht vergessen, heutzutage keine Selbstverständlichkeit, die bereit sind, Leistungssport zu machen, zu wollen. Wir verdienen ja keine großen Gelder bei uns. Wir haben glücklicherweise auch ein paar Sportfördersoldaten. Aber im Endeffekt ist es ein Riesencommitment, dass ich sage, ich setze jetzt mal in meinen guten 20er Jahren alles auf den Leistungssport, um bei Olympia dabei zu sein. Nebenbei mache ich bestenfalls noch ein Studium, muss aber auch schauen, wie ich dann irgendwann meine Kröten mal verdiene. Und das macht man in unserem Sport halt nicht mal so einfach. Ich kann mir da nicht irgendwie Finanzpolster aufbauen, selbst wenn ich Weltspitze bin. Geht so rein und wieder raus. Und dann habe ich Spaß gehabt und vielleicht erfolgreich gewesen oder eben halt nicht. Aber trotzdem haben wir jetzt da Athleten, die dieses Commitment eingehen. Und das macht eigentlich Spaß. Und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass es genau das braucht, wo wir sagen, jetzt fehlen noch zwei, drei Zwischenschritte und dann kommen wir hoffentlich an, wo wir aufgehört haben, vielleicht in den Jahr bis 2010, 2014, wo wir noch gezehrt haben von einer ganz guten Phase, die wir hatten, vielleicht von ja, den 90ern bis 2010er Jahren, wo wir wirklich sagen, da waren wir 20 Jahre eigentlich sowohl Damen als auch Herren eigentlich ganz gut vertreten international. Aber es war eine andere Zeit, muss man auch sagen. Ja.
Und jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben angefangen, über Olympia zu reden, was man nimmt aus dem Sommer. Und wenn man Athleten hat, die das ja auch gesehen haben, die da vielleicht jetzt noch eine Spur mehr Motivation zu bekommen, zu sehen, wie geil das ist, bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Du hast es ja auch selber auch erleben dürfen. Und dann ist die Frage natürlich, eigentlich, die Antwort steht da ja schon, wie wichtig wäre es für den Curling-Sport bei Olympia in Cortina dabei zu sein?
Drei fette, fünf fette Ausrufezeichen. Also für uns wäre es extrem wichtig. Es ist auch, wenn ich das persönlich sagen darf, für mich ein ganz großes Ziel. Es ist meine Motivation, nicht dem Sport da was zurückzugeben. Am Ende des Tages ist es auch Job, ist es Beruf. Ich habe mich da eigentlich gar nicht so gesehen vor. Wenn mich jemand gefragt hat, vor 15 Jahren machst du irgendwann mal Bundestrainer Curling, habe ich eher so ein bisschen, weil ich lang genug dabei war und war dann eher in anderen Bereichen und dann rutscht man wieder rein und dann merkt man so, das Feuer ist da und das ist das einfach die Zielsetzung. Und einfach dann zu sehen, wie ein Athlet das erreicht, wenn man ihm dann dabei helfen kann, das zu erreichen. Es ist wirklich, gerade für die Sportarten, die vielleicht jetzt nicht ja, auf der PGA unterwegs sind oder ATP-Tour, wo es einfach genug Highlights gibt, die einen dann auch natürlich auch dann auch monetär irgendwo dann vielleicht was zurückgeben. Aber bei uns ist es im Endeffekt, geht es darum, wirklich dann diesen Erfolg zu erreichen und nicht, weil man in der Öffentlichkeit stehen will, sondern es kommt einher. Es geht mehr darum, dass man sagt, man misst sich mit den Weltbesten. Es hat einfach diese Bedeutung und dann diese Emotionen, die man jetzt bei Paris gesehen hat, wenn man das transferiert. Ich bin mir sicher, Milano Cortina werden auch wieder tolle Winterspiele. Wenn ich mich an Turin erinnere, war für uns damals 2006, schließt sich der Kreis, eben genau diese 20 Jahre wären für mich jetzt dann voll. Sportlich gesehen eine Riesenenttäuschung, muss man mal ganz ehrlich sagen. Trotzdem ist es eine tolle Erinnerung, die bleiben dir dein Leben und die würde ich jedem Athleten, den ich da betreue und auch anderen eigentlich nur wünschen, weil das prägt einen und Olympionike, das ist mal halt fürs Leben. Das macht nicht jeder und das ist, lohnt sich eigentlich dafür, das mal auch zu erleben. Und ja, also das wär wirklich ein toller Erfolg und ich glaube, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind, ja.
Uli, dann drücken wir alle Daumen, die wir haben, dass das funktioniert. Und allerspätestens dann reden wir wieder über den Curling-Sport in Deutschland.
Ich freue mich drauf, natürlich. Euch eine gute Zeit und danke.
Danke dir.
Ja, ciao.